リオチョクス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz. Ausgabe 65 und wir haben es tatsächlich mal alle wieder zusammen ins Studio geschafft.
Huhu!
Ja, also es ist ja tatsächlich...
Ja, hallo.
Das hatten wir seit Monaten nicht, aber irgendwie diesmal haben wir es hingekriegt und naja, dafür aber einen Tick später. Statt, ja normalerweise Donnerstag sind wir heute erst, jetzt ja 14:30 ist es, live on air sozusagen hier. Und wenn ihr mitchatten wollt, mitdiskutieren wollt, kommt einfach in den Chat irc.freenode.net Raute Radio Tux und oder über blogradiotux.de dort einfach mal auf Chat oben klicken und dann seid ihr auch schon bei uns. Wir haben ein paar Themen zusammengestellt. Wir reden ein bisschen über HTML5, über IPv6, weil ich ja am Mittwoch ist es mittlerweile gewesen, am Mittwoch auf dem zweiten Teil des IPv6-Workshops war. Wir reden über News allgemein, über die Smartphone-News, die so in letzter Zeit rumkam. Und wir spielen natürlich Musik, die einfach so umsonst aus dem Internet geladen werden kann, unter anderem von bekannten Portalen wie Jamendo, Netzmusik sozusagen. Da dann natürlich die Links wieder auf blogradiotux.de. Ja, habt ihr schon irgendwas zu sagen? Ansonsten spielen wir gleich mal Musik. Ihr könnt noch mal kurz Hallo sagen.
Ja, hallo. Jetzt mal wieder alle drei. Jens, Ingo und ich, der Andi, mal wieder im Studio. Ja, ich glaube, jetzt können wir Musik spielen.
Genau. Der erste Titel ist Synio Erde 2.0 und die Musik wieder rausgesucht von euch. Ihr könnt weiterhin Musik einschicken an info@radiotux.de. Also jetzt Symio mit Erde 2.0.
Die Leute gehen zugrunde, sie verstehen das System nicht. Ist denn alles anders oder sind sie einfach dämlich? Es ist regelrecht fremd. Es gibt keinen unter tausend, der die Regeln kennt. Niemand kennt sich aus, keiner weiß mehr Bescheid. Es geht nicht mehr voran, alles dreht sich im Kreis.
Yeah.
Erde 2.0 von Synio. Alle Links zur Musik, die wir hier spielen, findet ihr unter blog.radiotux.de. Und ja, dann fangen wir mal an. Also ich habe aufgeschrieben, der Jens darf zwei Sätze zur WWDC sagen. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Ja, also, scheinbar nicht. Zeit vorbei, tut mir leid.
Erstens, ich muss mir das jetzt genau überlegen.
Das war schon ein Satz.
Nee, das zählt nicht. Das ist ja noch nicht inhaltlich zu dem Thema.
Ach so, na gut.
Darf ich auch einen Satz sagen?
Es war die Worldwide Developer Conference von Apple in San Francisco und es ist einiges vorgestellt worden. Erster Satz. Zweiter Satz. Es gibt neue MacBook-Modelle, Updates und iPhone 3.0 Software. Punkt.
Gut. Also, wie ihr hört, es ist nichts passiert. Es war nicht wirklich spannend. Ich habe sie tatsächlich auch von vorne bis hinten, diese ganzen zwei Stunden oder keine Ahnung, was das waren, geguckt.
Macht doch Spaß, oder? Macht doch trotzdem Spaß anzuschauen.
Naja.
Ich finde es schön, dann zeigen die, welche tollen Programme sie so gemacht haben. Ja. Alle klatschen.
Mhm. Was mit dem Steve Jobs?
Naja, der ist immer noch tödlich verunglückt, krank.
Der ist anscheinend wieder gesund und wird jetzt beim nächsten Event dann erwartet.
Ah, okay, gut.
Na gut. Also das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich cool finde, ist, dass das iPhone jetzt auch als Navigationssoftware benutzt werden kann. Aber ansonsten habe ich da irgendwie nichts Spannendes. Also
ja, TomTom und die UMTS-Rate ist halt verbessert worden.
Ja gut, haben halt andere Handys auch schon seit Ewigkeiten. Das ist da, Apple hinkt ja bei manchen Sachen so hinterher. Mhm. Okay, bei anderen sind sie top, super. Ja, ja. Ich habe ja nicht umsonst auch so ein Ding.
HSU-PR bei anderen und es läuft halt nicht. Oder du brauchst zum Draufdrücken so lange, dass die Geschwindigkeitsvorteile der Verbindung dir auch nichts bringen.
Also ja, das iPhone reagiert auch sehr relativ langsam.
Es ist einfach eine evolutionäre Weiterentwicklung und insofern eigentlich ganz gut. Gut.
Also ich werde mir mal mit dem TomTom das ausprobieren, weil eigenes Navigationsgerät kaufen bringt nichts. Gucken wir mal. Wenn es nicht zu teuer ist, dann kann ich mir vorstellen, dass ich mir das zulege. Aber ansonsten.
Also das heißt, das iPhone ist, also er hat jetzt auch einen GPS-Empfänger.
Das hat schon lange.
Das war es schon. Ach so, okay.
Das hatte keine so eine Live-Track-Funktion drin.
Ach so, okay.
Das heißt, wurde das immer sofort aktualisiert und deswegen war, glaube ich, das Problem. Aber das war auch vielleicht nur softwarebedingt.
Mhm.
Kann auch sein.
Also man musste dann so kostenpflichtig irgendwas machen, um damit navigieren zu können?
Nee, man konnte gar nicht navigieren.
Es ging gar nicht, ach so,
also
okay.
Also es gab eine Software zu so einem Schritt-für-Schritt-Navigieren. Das heißt, ich bin jetzt da, was kommt als nächstes? Aber nicht dieses, du bist hier, was mache ich? Also geh da jetzt hin.
Okay.
Ist aber jetzt auch drin, ja. Mein Gott.
Mhm.
Okay, dann schließen wir das Thema WWDC auch gleich wieder ab, weil da gibt es zigtausend Podcasts, die ihr euch alle durchhören könnt, wo zigtausend Kommentare dabei sind.
Mhm.
Ist hier jetzt nicht so wichtig, aber was noch passiert ist seit unserer letzten Sendung, der Palm Pre ist rausgekommen, wo wir gerade bei den Smartphones so sind, hat teilweise gute Kritiken, teilweise wo ein bisschen rumgemeckert wird. Von dem Palm Pre werden wir hier wahrscheinlich in Deutschland und Europa so lange auch nichts mitkriegen, solange die auf das falsche Netz quasi setzen. Wird das wohl noch eine Weile dauern, aber irgendwann wird wohl der Palm Pre auch für GSM, sprich UMTS und sowas rauskommen, aber so lange müssen wir uns darauf noch gedulden. Das OS soll wohl ganz gut aussehen, am Design vom Telefon kann man gerade bei den Tasten wohl noch einiges verbessern, aber es ist schön, dass wieder noch ein Wettbewerber rausgekommen ist, dem man halt zutraut, dem iPhone da Paroli zu bieten.
Ja.
Ist auf jeden Fall gut, dann kommt ein bisschen Schwung rein.
Genau. Die waren ja ganz lange vorne mit dabei, was eben solche Handhelds anging. Und irgendwie sind die dann haben sie irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt, zu lange gebraucht.
Und
gerade auch diesen Trend, den Apple gesetzt hat, in Richtung irgendwie ein schickes, tolles Teil mit allen Funktionen so.
Ja, vor allem auch telefonieren. Die hatten halt nicht wirklich, die hatten klar, Handhelds hatten sie, aber nichts, was auch noch telefonieren kann.
Ja.
Und heutzutage sterben die Dinger ja aus, die nicht telefonieren.
Ja, genau. Das ist übrigens auch, weil du ja auch gesagt hast, du willst ein Navigationssystem in deinem Handy haben. Das merkt man ja auch bei den Navigationsherstellern, die das ja auch merken, dass da so ihr Stammmarkt angegraben wird. Und da ist ja auch so, gibt's jetzt ja auch dieses Nüvi-Phone, die man ja sonst, also diese Firma, die man sonst nur von Navigationssystemen kennt, probiert da jetzt auch noch in den Markt einzusteigen. Also da tut sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren ganz viel.
Ja, es bringt ja vor allem auch was, wenn du die Verbindung, die Online-Verbindung hast, kannst du ja aktuelle Stauinformationen und sowas gleich über das Internet drüber laden. Das mit dem TCM und so über Funk hier, über Radio funktioniert ja irgendwie nicht so doll und ist nur lokal und so kannst du gleich die neuesten Baustellen, die neuesten Staus und ja, auch bestimmte Sachen, die einfach nicht mit auf das Telefon irgendwie draufpassen, so was weiß ich, Informationen, wann, zu welcher Tageszeit irgendwie bestimmte Strecken gefahren werden sollten oder auch nicht, weil da eh immer Stau ist, sowas kann man ja dann alles übers Internet laden und das sind ja jetzt auch nicht so großen Datenmengen, also es macht durchaus Sinn, da auch einen Empfänger und einen Sender für GSM oder für Cell-Netzwerke einzubauen.
Mhm.
Ja. Und noch ein interessantes Thema ist, Symbian gibt's auch noch. Symbian ist auch noch nicht tot und die Foundation hat jetzt den Zugang zu ihren Quellen geöffnet. Also jeder kann sich jetzt den Source Code runterladen. Die wollen es ja irgendwann mal so, weiß ich nicht, Open Source machen und jedenfalls tut sich da auch einiges. Mal gucken, ob da noch interessante Handys bei rumkommen und ob wie lebendig die Symbian Community jetzt wird. Also das ist auch noch sehr spannendes Thema. Aber jedenfalls kann man sich auf der Seite von Symbian, von der Symbian Foundation da jetzt registrieren und darf dann sich den Quellcode angucken. Komplett. Jo.
Ja, schön. Wobei das Entwickeln unter Symbian, habe ich gehört, unwahrscheinlich schwierig sein soll. Ja. Im Gegensatz zu anderen Sachen, also wie zum Beispiel Android oder so, wo man ja relativ einfach loslegen kann. Naja. Aber man kann mal gespannt sein, welches Betriebssystem sich da wohl durchsetzen wird.
Ja, also auf jeden Fall sind die meisten Betriebssysteme irgendwie entweder Linux oder Unix basiert zurzeit, die irgendwas Interessantes haben. Also sowohl das von Palm Pre als auch das Android als auch das iPhone OS sind ja irgendwie alles Systeme, die ein bisschen voneinander abstammen.
Also, okay. Also du machst einfach jetzt nur einen Bogen gerade um Windows Mobile, oder?
Ja, stimmt, das gibt's auch noch. Ja, nee, eigentlich, das ist tot. Bringt nichts. Davon hört man gar nichts mehr. Und wenn man was hört, ist es nur, oh ja, sie hinken immer noch x Jahre in der Entwicklung zurück. Weiß ich nicht.
Ja, aber trotzdem, also Microsoft sagt man ja immer so, denen gehört wirklich der Marketingpreis verliehen, weil es ist technisch sicherlich das schwächste Betriebssystem. Ich hatte selber früher auch so ein Smartphone mit Windows Mobile und kann aus eigener leidlicher Erfahrung da sprechen, dass es da oft Ärger gab mit dem System. Und trotzdem sieht man das ja relativ häufig, finde ich, so.
Es war mal, genau. Aber jetzt in neuer Zeit verkaufen sich da wirklich noch signifikant Windows-Mobile-Geräte, hört man doch kaum. Also klar, dass sie letztens mal wieder eine neue Version raufgeschmissen haben, die noch nicht so fertig war, wie sie sich eigentlich vorgestellt hatten.
Ja, die haben ja eigentlich...
Weiß ich nicht, ob das tolles Marketing ist.
Die wollten ja auch eine Windows-Mobile 7-Version entwickeln, aber da hinten hinken sie hinterher und jetzt haben sie so mit Brachialgewalt 6.5 rausgebracht, genau. Ja gut, wo halt einfach noch nicht so richtig schön funktioniert. Was man halt sagen muss, ist es ist halt immer so, die erste Oberfläche ist wirklich ganz schön bei Windows Mobile. Dann wird da so wirklich ein bisschen, einfach sage ich mal, diese einfache Steuerung, die man vom iPhone kennt, ein bisschen nachempfunden. Aber sobald man ein bisschen tiefer geht und ich sage mal nur irgendwie eine kleine Systemeinstellung machen möchte, da verschwindet dann dieser schöne Anschein und übrig bleibt dann also ein komisches Teil, das nicht Spaß macht zu bedienen. Und also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei dem aktuellen Windows Mobile war. Bei mir war zumindest noch so die Erfahrung, dass man, also bei dem 5.1er, das hatte ich, da konnte man die Programme nicht richtig beenden. Man hat zwar also das Programm geschlossen, so wie man, also wie man halt ein Programm schließt, und es ist aber trotzdem im Hintergrund weitergelaufen und da konnte man auch nichts dagegen machen. Und da hat sich dann mit der Zeit, also am Anfang habe ich das nicht gewusst, da ist nur mein Ding unglaublich langsam geworden und dann wollte ich ein Foto schießen und dann kam irgendwie die Meldung, der Speicher reicht nicht aus und ich habe mich gewundert, weil ich eine riesen Speicherkarte hatte und noch nichts eigentlich drauf, bis ich irgendwann mal rausgekriegt habe, dass der Arbeitsspeicher, glaube ich, damit gemeint war Und der halt voll belegt war mit allen Programmen, die ich seither mal irgendwie aufgerufen hatte. Also das war verrückt.
Das kann dir bei einem Symbian auch passieren, dass du die Programme nicht richtig beendest und die noch im Hintergrund irgendwo rumhängen.
Ja? Ah, ja. Okay. Also was ja auch ganz, ich fand eigentlich das Samsung Omnia noch eine ganz schöne Alternative zum iPhone. Hat mir dann nicht so gefallen, einfach so von der Verarbeitung her, und es ist auch vieles noch nicht unfertig gewesen. Und die haben so den Schritt gemacht, auch mit Windows Mobile, und dann noch obendrauf irgendwas was Eigenes gepflanzt. Also es war auch dann im Endeffekt irgendwie was nicht so toll ist. So zwei Betriebssysteme brauche ich da ja nicht drauf auf so einem Teil. Dann lieber ein gutes.
Ja. Okay, schließen wir dieses Smartphone-Thema ab, oder?
Ja, es ist immer wieder spannend, drüber zu reden, aber ich glaube, da können wir immer mal wieder drauf zurückkommen.
Klar,
da tut sich ja so viel gerade.
Ja, genau, mal abwarten, was so passiert. Ich habe jetzt auch noch gar nichts gehört, wie sich die neuen Android-Geräte so machen, aber da ist sehr viel Bewegung, und es ist schön und es ist spannend, vor allem, dass sich da so viel tut. BlackBerry haben wir vielleicht noch vergessen, die sind natürlich auch noch gerade im Business-Bereich sehr stark am Markt vertreten. Aber ansonsten, ja, gucken wir mal, was das wird. Echt spannender Markt.
Obama hat ein BlackBerry. So ein super, also das wollte er unbedingt behalten, und haben die da so ein super sicheres System für ihn entwickelt, dass er halt da weiterhin seine E-Mails von seinem BlackBerry verschicken kann.
Tja.
Ja, aber es gibt ja ganz viele, also Sony, HTC zum Beispiel, finde ich einen sehr interessanten Anbieter.
Ja,
was ist eigentlich mit OpenMoCo?
Ja, OpenMoCo, reden wir jetzt nicht drüber, oder?
Okay.
Also auf der einen Seite wollen sie jetzt die Community auch irgendwie an der Hardware-Entwicklung beteiligen. Jetzt weiß ich nicht, wie das groß aussehen soll, weil sie ja erstmal die Hardware-Linie natürlich eingestellt haben. Mhm. Gucken wir mal, was daraus wird. Aber gerade ist irgendwie Android wieder spannender als OpenMoCo. Schade, aber ist halt so. Also ich meine, auf der einen Seite hat es natürlich Vorteile, wenn du sagst, du entwickelst ein Betriebssystem für genau ein Gerät, so wie es ja bei Apple auch so ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht schlecht, dass irgendjemand, der gut Hardware baut, halt gute Hardware baut, und ein anderer, der halt gut mit Betriebssystem ist, ein Betriebssystem baut. Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Naja.
Okay. Also soweit zu den Smartphones.
Ja, genau. Dann kam diese Woche noch, oder gestern noch, so ein anderes Programmchen raus, was wir auf unserer Webseite auch benutzen, nämlich WordPress 2.8. Und Jens, du hast es schon irgendwie installiert oder hast Ärger damit gehabt, oder wie?
Ja, ich hatte beides. Also zunächst heißt es mal Baker 2.8. Und es hat sich jetzt an der Oberfläche nicht viel getan, aber die haben so ein bisschen, wie es gerade Trend ist, auch bei den Betriebssystemen im Hintergrund ein bisschen Verbesserungen gemacht und aufgeräumt. Es wurden 790 Fehler beseitigt anscheinend und 180 neue Features kamen hinzu. Die sind aber alle hauptsächlich kleinere Sachen. Es gibt jetzt so ein bisschen Drag and Drop im Admin-Interface. Im Theme- und Plugin-Editor gibt es Syntax-Highlighting, also so ein paar nette Sachen, die man bestimmt gebrauchen kann. Und hier und dort an der einen oder anderen Stelle auch noch weitere Verbesserungen. Dann habe ich es bei einer nicht so wahnsinnig benutzten WordPress-Seite von mir installiert. Mit dem automatischen Update hat alles wunderbar funktioniert, tut und läuft. Und ich habe jetzt auch keinen großen Unterschied gemerkt. Dann habe ich es bei einer Kundenwebseite installiert. Und dann ging gar nichts mehr erstmal. Also die Website war schon noch erreichbar und alles, aber man konnte sich nicht mehr einloggen. Da gab es dann einen Fatal Error, ein fataler Fehler sozusagen, in irgendeinem PHP-Skript. Und hat auf mich keinen Sinn gemacht. Ich habe es dann auch komplett ersetzt, also so wie man es machen sollte, nicht nur einfach überschreiben, sondern komplett ersetzen, also erst löschen und das neue wieder installieren.
Dabei gibt es doch diese tolle neue Update-Funktion.
Die habe ich benutzt, und dann habe ich es aber sicherheitshalber nochmal alles rausgeschmissen, nochmal rein, und dann ging es immer noch nicht, Und jetzt bin ich wieder zurückgegangen zur alten Version. Jetzt werde ich mal die anderen üblichen Wege vorgehen. Also erstmal alle Plugins deaktiviert und dann nochmal probieren. Und wenn es nicht klappt, warte ich mal noch ein bisschen. Dann weiß ich auch nicht, woran es liegt gerade. Ja, also insofern, einmal hat es super geklappt, war gar kein Thema. Und beim anderen Mal gab es ein Problem. So viel dazu. Ansonsten lohnt sich das Update, denke ich, auf jeden Fall.
Gibt es jetzt irgendwelche neuen Features oder so eigentlich?
Oder habe ich ja gerade schon gesagt.
Okay. Ich gucke, ich höre nicht zu.
Das ist, glaube ich, irgendwas anderes. Ja, also es gibt ein paar wenige, habe ich. Also
okay.
180 neue Features. Aber es sind teilweise kleine Sachen. Es gibt einen neuen Knopf mit Optionen, eine bessere Kommentierung. Und wenn man auf Spam drückt, dann ist es gleich weg. Und also solche tausend Sachen.
Also ich habe Angst, dass wir, wenn bei Radio Tux, werden wir wahrscheinlich mit dem Update auch noch eine Weile warten müssen. Da ich habe. Also auf der einen Seite, WordPress ist. Kann zwar echt viel, aber beim Updaten und so ist es immer noch grottig. Da, wenn man da so auch die Erfahrungsberichte jetzt von gestern und so liest, da denkt man auch, huch, es klappt irgendwie nur bei einem Drittel der User, die irgendwie gar keine Probleme haben. Die restlichen zwei Drittel haben irgendwelche Probleme gehabt, oder?
Mhm. Ich war ja guten Mutes, nachdem es das erste Mal gut geklappt hat.
Ach ja, 50-50, ja. Ne? Naja. Und da wir auch so viele Plugins haben, ist das echt schwierig.
Es gibt eine Kompatibilitäts-Plugin-Übersicht. Da kann man schauen, welche Plugins mit 2.8 getestet wurden und funktionieren. Die kann man davor schon mal durchgehen.
Okay.
Als Hinweis.
Die findet man auf den WordPress-Seiten irgendwo.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie gefunden habe. Aber irgendwie kommt man schon drauf. Wenn ich sie nochmal finde, können wir sie ja in die Links reinnehmen.
Ja, genau. Okay, dann noch irgendwelche Neuigkeiten. Also ein großer Teil ist natürlich, dass die Franzosen haben ja dieses tolle Gesetz verabschiedet, wo du nach dreimal File-Sharen irgendwie dein Internet verlierst. Und da hat das französische Verfassungsgericht, also das, was bei uns ja auch in letzter Zeit, also das Deutsche bei uns halt auch öfter mal eingreifen muss, weil die Politiker irgendwas machen. Bei denen war das jetzt so ähnlich und die haben auch gesagt, also das, was ihr mit Hadopi da vorhabt, dass da nicht irgendwie ein Richter drüber guckt und sowas, das geht gar nicht. Und das ist ja schon mal positiv, zwar auch, dass sich die Politiker wieder überhaupt gar keinen Kopf drüber machen, dass es vielleicht irgendwelche Rechte gibt, die da verletzt werden können. Hier auf jeden Fall das der Informationsfreiheit, das gehört einfach mittlerweile dazu. Und so in der Form ist das verfassungswidrig. Da hat sich die französische Regierung gedacht, naja, uns egal, machen wir trotzdem. Ja. Und jetzt lassen sie zumindest erstmal den Teil raus, aber versuchen da noch eine Lösung zu finden. Eigentlich auch furchtbar.
Verrückt, vor allem, also wie man es jetzt hier auch liest, dabei heiße, das kam dann so rüber, wie wenn es denen mehr oder weniger scheißegal ist. Ja,
ja, genau.
Also da wird man echt verrückt, da denkt man so, hallo, geht's noch?
Ja. Bei uns scheint es ja dann immer so, als hätten sie wenigstens Respekt vor der Meinung des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, aber auch nicht so wirklich, weil dann kommen sie eine Woche später.
Und ja, aber wenigstens bleiben sie eine Woche, haben sie eine Woche, wo sie erstmal ehrfürchtig, die Franzosen, wie, ihr wollt das verbieten, ist das? Uns egal.
Was ist das angescheinend? Verfassungsgericht, noch nie gehört. Ja. In dem Zuge gibt's aber auch noch zu sagen, dass die berühmte Internetsperre in Deutschland vom Bundesrat, dass der da nochmal wirklich erhebliche Bedenken äußert von ganz vielen Seiten. Also da gibt es vielleicht einen Hoffnungsschimmer, dass da irgendwie noch eingelenkt wird.
Ja, und in der SPD, an der Basis rumort es ja auch gerade, da gibt es wohl einen Antrag, das komplette Gesetz abzulehnen. Hoffen wir mal, dass daraus auch noch irgendwie was wird.
Ja.
Also es ist doch einfach unglaublich, was man jetzt gerade so in letzter Zeit mitkriegt, wie, also ich weiß nicht, ob man das immer so hatte oder ob das erst jetzt so ist, dass wir einfach so schlechte Politiker haben. So, also die einfach pfuschen bei ihrem Handwerk, die einfach schlechte Ansätze für unsere Gesellschaft haben, finde ich. Also es ist echt wahnsinnig nervig, da irgendwie so dieses Politgeschäft zu verfolgen, weil du eigentlich, also nur noch dumme Vorschläge hörst, habe ich manchmal das Gefühl. Also dann, das fängt jetzt an irgendwie bei der Kinderpornosperre und geht dann weiter jetzt natürlich auch mit irgendwelchen Lösungsvorschlägen in der Wirtschaftskrise, ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber ich jetzt als mein Hintergrund so als Wirtschaftswissenschaftler kann halt auch dazu sagen, dass es echt erstaunlich ist, dass es eigentlich einen wissenschaftlichen Standpunkt gibt, was Maßnahmen in der Krise betrifft, und da wird auch irgendwie, das scheint den Politikern auch also völlig egal zu sein, also da hat jeder irgendwie seine eigene Idee und hat eigentlich nichts dazu zu tun damit, mit dem, was sich bewährt hat und was nicht, ja. Und jetzt kommt halt dummerweise natürlich noch langsam der Wahlkampf mit rein und dann versucht natürlich auch so eine Bundesfamilienministerin da auch noch so die ein oder andere Stimme zu gewinnen bei irgendwelchen alten, verwirrten Leuten, die irgendwie sich unter dem Internet alles Böse vorstellen. Und es nervt einfach nur, finde ich jetzt mal, muss ich sagen. Also bitte, bitte nur noch gescheite Politiker.
Bitte, bitte. Ja. Und wenn es mal schon Gescheite gibt, dann werden sie ihm gleich abgesägt.
Ja, ja, genau.
Das ist echt der Skandal.
Ja, das stimmt.
Das ist der größte Skandal, echt.
Ja, das ist doch echt zum Kotzen. Ja, und dann noch auf der anderen Seite, da versuchen sie irgendwie so, sage ich mal, dumme Wähler zu gewinnen, ja, erzählen denen irgendwas vom Pferd. Und auf der anderen Seite sind halt noch der ganze Haufen Lobbyisten, der dann noch den Rest macht, ja. Und
ja. Und wenn dann mal Leute aufstehen, die tatsächlich eine eigene Meinung haben, dann sind die gleich irgendwie pädophil oder irgendwie anders. Ja, es ist doch so. Also da echt, das ist teilweise richtig komisch. Naja, aber hoffen wir mal, dass sich da zumindest noch einiges tut. In meinem Bundesrat erhebliche Bedenken. Man kann ja auch Gesetze so verfassen, dass der Bundesrat nicht mitreden muss. Von daher, gucken wir mal, was dabei jetzt noch rauskommt. Auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht habt, unterschreibt die Petition. Wir sind gerade bei 115.000 irgendwas Leute oder so, fast 120. Aber je mehr, desto besser. Überzeugt auch eure Eltern, dass sie dann auch unterschreiben. Und wichtig ist natürlich auch, mit anderen Leuten einfach mal drüber zu reden und denen das zu erklären, warum das nicht gut ist, dass plötzlich irgendwelche Leute das Internet zensieren wollen. Und das ist es nun mal.
Ja, einfach. Und vor allem das uneinsehbar vom BKA. Und das ist auch so der größte Kritikpunkt.
Ja.
Und dann gibt es noch ein schönes Zitat, was auch jetzt an dem Zusammenhang genannt wurde. Und zwar: die Sperrung von Internetseiten betrifft die Telekommunikationsfreiheit, die Informations- und die Meinungsfreiheit sowie die allgemeine Handlungsfreiheit. Also irgendwie alle Freiheiten, so die wir haben, werden damit.
Ja, also ich warte mal auf den, also ich würde es ja mal wirklich begrüßen, einfach die Botschaft, dass also der Verfassungsschutz, der sich ja sonst eigentlich nur so auf, sage ich mal, im ganz rechten oder im ganz linken Bereich da irgendwie so da seine Augen hat, sage ich mal, wenn der wirklich sagen würde, jetzt, also die Bundesfamilienministerin, die wird jetzt vom Verfassungsschutz überwacht.
Ja.
Das wäre mal eine richtig gute
alle
Sache.
Alle Politiker müssten eigentlich vom Verfassungsschutz überwacht.
Nee, ich meine, ja, es ist ja, es ist
vor
ja
allem
genau
der im Rollstuhl, ne?
Der. Auf der anderen Seite, immer mal wieder.
Alle, komplett immer, ja. Weißt du, dass einfach so ein gewisser Druck da ist.
Naja, nee, so kann man es auch nicht machen.
Also, was ich jetzt auch ab und zu mal gehört habe, so dieser Kreationismus in den USA, der schwappt ja auch immer mal wieder so ein bisschen rüber und dann so ein oder anderer Politiker, von den Volksparteien wohlgemerkt, vor allem von der einen, ja.
Gibt es nicht nur eine?
Es gibt nur noch eine.
Es gibt ja eigentlich fast nur noch eine.
Psst.
Fordern.
Oh, ist geheim.
Naja, fordern halt solche Leute, dass man auch im Biologieunterricht neben der Evolutionslehre da irgendwie noch mit der Bibel anrückt. Also das ist doch einfach eine Katastrophe. Also meinetwegen in Gesellschaftskunde, in Religion oder im Ethikunterricht, klar, man, da kann man über die Bibel sprechen, finde ich auch absolut richtig. Und wenn jemand möchte, dann kann er auch gerne in Religionsunterricht gehen und sich da mit der Bibel auseinandersetzen. Aber bitte nicht in der Biologieklausur fragen, was die 10 Gebote sind. Also ist doch eine Katastrophe. Und solche Leute, die gehören doch auch.
Da wird nicht über die 10 Gebote. Wahrscheinlich wird gefragt, wie er es geschafft hat, aus dem Wasser Wein zu machen. Ja,
das ist doch unglaublich.
Und wie man aus einer Rippe einen Menschen formen kann und so.
Ja,
genau.
Und dann kriegt man dafür dann...
Wie das Licht, die Erde entsteht.
Dann kriegt man dafür dann quasi also eine gute Note, dass man halt dass man irgendwie da so die Geschichte von Adam und Eva im Biologieunterricht erzählt. Unglaublich. Also solche Sachen auch bitte damit der Verfassungsschutz auch mal solche Leute sagen und da auch richtig mal öffentlich sagen, also dieser der wird jetzt überwacht. Das wäre mal eine gute Botschaft.
Ja, gut, aber wir sind ja gegen Überwachung, da muss man auch nicht irgendwelche Politiker überwachen.
Also. Doch, solange die Überwachung planen, werden sie auch überwacht. Das ist einfach so, damit man schon mal das Feeling hat. Das Richtige.
Ja, gut. Von Schäuble haben wir ja schon den Fingerabdruck.
Wir sind eigentlich so gegen überhaupt Überwachung. Nicht,
anscheinend.
Ja. Wen?
Den Schäuble. Finde ich auch krass.
Ja, ich muss meinen Fingerabdruck auch im Internet veröffentlichen, dann kann ich auch mal sagen, war ich nicht, den kann man...
Die Netzhaut ist wahrscheinlich noch ein bisschen wichtiger.
Netzhaut kennen. Und das regelmäßig machen, dann weiß man immer gleich, wie viel er getrunken hat. Trinkt er überhaupt?
Ja.
Naja, gut. Apropos, weil wir gerade bei Politikern waren, wir haben auch letztes Wochenende gewählt, ne? Ich hoffe, ihr wart alle.
Ich habe zweimal gewählt. Also ich habe 2 Stimmen abgegeben.
Was? Du hattest so einmal 60?
Nein, Quatsch.
Was? Du hattest einmal 60, einmal eine und nochmal eine, oder?
62 Stimmen hast du insgesamt abgegeben, oder?
Ja, also, er muss ja bei den 60 nicht alle abgegeben haben.
Habe ich aber.
Ach, das geht.
Ja, du kannst auch weniger abgeben. Du hättest auch nur 1 oder 3 abgeben können, wenn du willst.
Das hab ich nicht gewusst.
Weniger geht, du konntest bloß das nicht mehr als 60 abgeben. Jetzt fragen sich die Leute, wo man 60 Stimmen abgeben kann. Das muss man vielleicht erst mal erklären.
Das ist, wenn man Leibeigene hat.
Genau. Mit abgeben. Also es gibt tatsächlich in einigen Bundesländern bei den Kommunalwahlen die Möglichkeit, mehr als eine Stimme abzugeben, und zwar oft so viel Stimmen wie in diesem, was ist das bei uns, Stadtrat oder?
Gemeinderat,
ja, zur Verfügung stehen. Ich habe mich dann auch noch ein bisschen schlau gemacht, nach welchem Auszählungsverfahren und Dingsbumsverfahren das zusammengerechnet wird. Und hier in Baden-Württemberg benutzt man so das schlimmste Verfahren, was es gibt, was eindeutig immer die großen Parteien bevorzugt. Also beim Auszählen, die, die oft gewählt werden, kriegen im Endeffekt, haben auch noch Vorteile davon, dass man dieses Verfahren benutzt. Wird nur noch irgendwie in 3 anderen Bundesländern verwendet, weil alle anderen wenigstens schon auf den Trichter gekommen sind, dass man sowas nicht macht. Aber gut. Und bei der Bundestagswahl wählen wir jetzt auch nach einem...
Wie schaut das jetzt aus?
Dieses Wahlverfahren? Oh Gott, kannst du dir mal angucken, oder ich kann mal den Link hinpacken. Da ist dann die Formel, nach der das ausgerechnet wird. Und da sind halt die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens beschrieben.
Interessant.
Ja. Weil ich wusste, 60 Stimmen, was mache ich jetzt mit meinen 60 Stimmen mehr? Wen wähle ich denn hier? Und erst habe ich überlegt, ob ich tatsächlich nur Liste komplett eine abgebe. Aber naja,
ich habe es kumuliert und panagiert. Ich habe es ganz genau gemacht. Ich habe mir jeden angeschaut, den ich gewählt habe. Ich habe auch wirklich parteiunabhängig gewählt. Also ich habe mir mal Leute angeguckt. Hab auf der Internetseite geguckt, was die so machen, wie die ausschauen, wie alt die sind, welchen Beruf die haben und so. Und dann habe ich die gewählt und hauptsächlich junge Leute.
Ja, habe ich.
Weil ich habe gedacht, wenn ich jetzt jung bin, wählt ja keine Sau die Jungen, also wähle ich mal die Jungen.
Ja, und ich habe auch bei manchen Leuten, wo ich dann nichts gefunden habe im Internet, so gab es nämlich auch welche, die standen halt auf der Liste, wo ich gedacht habe, ja, so.
Ja, aber passt, du findest, war zu jedem was auf der Partei-Homepage.
Nee, ich habe bei manchen halt nichts gefunden. Okay. Ja, mit ein paar Leuten habe ich sogar geredet, gerade am Tag davor waren die ja nochmal echt aktiv und habe mir auch nochmal so ein bisschen dieses Wahlverfahren erklären lassen und sowas. Es war nicht ganz so einfach. Und was rausgekommen ist, fand ich ja auch krass. Also hier bei den Kommunalwahlen in Stuttgart. Die Grünen stellen die größte Fraktion. Total toll. Also das fand ich, hätte ich nicht krass, gerechnet mit. Und weil das Zwischenergebnis sah ja auch gar nicht danach aus, was sie da veröffentlicht hatten. Nee, das Zwischenergebnis, die Prognose ja, das Zwischenergebnis nicht.
Ah, okay.
Da war die CDU vorne. Und dann halt beim Endergebnis tatsächlich. Mhm. Das ist jetzt das erste Mal, dass die Grünen irgendwie in der Stadt mit über 50.000 Einwohnern die größte Fraktion stellen.
Ja gut. Also ist natürlich dann auch so eine, gibt's ja immer eine Stuttgarter Problematik, wer vielleicht da Bescheid weiß, mit Stuttgart 21 hier ein großes Streitthema. Ja. Und da ist natürlich auch, also die Grünen haben sich gegen dieses Projekt gestemmt, das so von der CDU unter anderem ziemlich stark verfochten wird. Und da sind sicherlich auch viele Wähler da zur Wahl gegangen, um gegen Stuttgart 21 abzustimmen. Klar. Jetzt ist einfach auch spannend zu sehen, wenn wenn die nächste Wahl kommt, wie es da dann aussieht. Ja, ist es wirklich eine grüne Stadt? Ich selber wage es zu bezweifeln, aber das muss man einfach sehen.
Die inneren Stadtbezirke, die waren sehr stark. Also teilweise fast 50% grün. Und sobald es wieder ein bisschen nach außen geht, also auch die Stadtbezirke, die wenig Stress haben durch Stuttgart 21, ja,
Feying
nicht umgebaut wird, also die sind alle ziemlich schwarz immer noch.
Ja, ja, klar.
Feying hat hier oben ja auch noch das Problem wegen diesem Bahnhof, wegen dem Busbahnhof, den sie da bauen wollen, irgendwie mitten im Nix.
Fragt mal gut. Das ist echt lustig, für was sich die Leute aufregen manchmal.
Ja gut, die Grünen also, sind auch
Bahnhof da sein.
Die Grünen sind auch eine Partei, die sich ja um so den typischen Städter bemühen. Also wenn man dann auch so in der CDU, das sind ja auch manchmal so Wahlslogans, damit kann man sich jetzt als junger Städter irgendwie gar nicht identifizieren. Also geht mir zumindest so, muss ich sagen.
Ja. Zukunftssichern Werte erhalten.
Ja, genau. Also was habe ich denn damit zu tun?
Oder von den Republikanern. Ja. Sauberkeit, Ordnung.
Ja, genau, was soll das, ja.
Und Sicherheit.
Mach's Ländchen nicht, hä, wer NPD.
Übrigens ist aber, also diese Zukunft erhalten, Werte sichern, so, man kann ja auch mal ein bisschen so im, so die...
Das ist so alles...
Die Leute mal im Hintergrund angucken. Ja.
Da ist aber alles drin.
Also wer da zur Wahl stand und dann guckt man sich da mal an, Werte erhalten, Zukunft sichern, das hat eigentlich so, also im Privaten spielt es ja nicht immer so eine Rolle bei denen.
Naja, gut.
Na gut, aber
lassen wir das Thema. Ich fand jetzt auch nur, also ich hoffe mal, dass bei den Grünen jetzt wenigstens nicht nur Stuttgart 21 oben steht, sondern auch was sie im Wahlkampf gesagt haben, was ja auch auf eurer Plattform hier, diese Stuttgart-Studi-Blog, was war das?
Studipolitblog.de.
Genau, ist jetzt, wird es noch weiter gemacht?
Ja, okay. Ja.
Öffentlicher Nahverkehr war mir wichtig und deswegen, da hatten sie ja auch sich positiv geäußert. Mal gucken, ob da jetzt
ein
was
bei rumkommt. Die haben sich, also bei ganz vielen fand ich jetzt immer ein bisschen positiv geäußert, also dann mal gucken.
Gut,
man muss halt auch alles bezahlen immer.
Aber ja, natürlich, ganz klar. Und ich finde ja Stuttgart 21 nicht komplett schlecht, also da sind durchaus ein paar gute Sachen dabei. Aber führt jetzt zu weit, ist auch nicht Thema unserer Sendung. Europawahl sah schon wieder ganz anders aus. Grün zwar drittstärkste Partei, aber SPD ziemlich stark verloren. Und naja, gut, dass so wenig Leute da waren, wählen gegangen sind, war schlecht. Und dass die Piraten nur 0,9 hatten, hat mich auch irritiert. Ich hätte gedacht, die kommen so über 1% kommen die auf jeden Fall. Aber
Eins hätten sie gebraucht, gell?
Nee, es reicht in einem Bundesland. Also wenn
über 1000 Stimmen zu haben.
Nee, in einem Bundesland über 1% zu kommen.
Haben sie das geschafft?
Ich glaube ja.
Und jetzt sind sie in der Parteifinanzierung
drin. Dann sind sie in der Parteifinanzierung drin. Also okay. Habe ich mir
die Schweden sind dafür da drin.
Schweden sind mit einem, die schicken einen ins Europaparlament.
Wenn der eine laut redet, dann passt es vielleicht.
Ja, ich meine, bringt ja auch was, andere zu überzeugen, da es ja diesen Fraktionszwang gibt. Kann da ja einer, der mit vielen anderen ein Netzwerk bildet und da andere Leute überzeugt, ja durchaus schon ein Gewicht haben und einen Impact. Also das ist doch gar nicht schlecht. Genau. Und wie der Chat sagt, es ist ein Beobachter, der kann uns dann auch nochmal vielleicht Infos raustragen, die anderen vielleicht jetzt nicht so gerne in der Öffentlichkeit haben. Ist ja auch nicht mal schlecht. Ich würde jetzt sagen, wir spielen wieder Musik und reden dann weiter über HTML5, IPv6 und Firefox 3.5 und so weiter und so fort. Ja?
Und was kommt jetzt?
Jetzt kommt White Owl mit Personal J, glaube ich.
Personal Jesus.
Ja, so irgendwas. Oder hatten wir das Lied eigentlich nicht schon in letzter Zeit? Ach, es ist immer schlimm. Ich brauche mehr Leute, die Musikredaktion machen bei uns hier. Also wenn ihr Lust habt, info@radiotux.de, jetzt jedenfalls White Owl Personal J. Und wenn ihr das schon gehört habt, macht ja nix. Freie Musik, die kann man einfach so kostenlos runterladen. Die Links dazu findet ihr dann wieder auf unserer Seite blog.radiotux.de. We'll be right back.
was out is nothing to through. All that talent was in darkness was hiding the wing. What was light, there was darkness, and God was out is nothing green through. All that talent was in darkness was hiding the way. I'm all that shining, but now I'm for my father. From above and lit up the sun in the heaven to show us in the minutes of love. So God made the stars and the stars to shine. All the world from above and lit up the sun in the heaven to show us in the minutes of love. He painted the sun every yellow and then splashed the heaven with blue. And now that the picture was perfect today, he can't enter the blue. He painted the sun every yellow and then splashed the heaven with blue. And now that the picture was perfect today, he can't enter the blue.
White Owl mit Personal J und wir sind wieder zurück. Hier bei Radio Tux et Horaz, immer noch rund um Linux, Open Source, gesellschaftspolitische Themen. Gerade hatten wir ein bisschen die Wahl. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen in die Technik. Und zwar, habt ihr schon was von HTML5 gehört?
Ich habe schon was gehört und ich habe natürlich gehört, dass Safari 4.0 das ganz toll unterstützt.
Ebenso übrigens Firefox 3.5, der jetzt 3, demnächst...
3.5.11, glaube ich.
3.5.11?
Oder?
Nee, 3.5 kommt da jetzt erstmal. 3.0 sind wir jetzt gerade und der nächste ist 3.11. Der nächste, den nennen sie 3.5 und der ist jetzt zwar schon aus der Beta-Phase raus, aber noch nicht bei den Release-Candidates, so irgendwo dazwischen. Ich habe den jetzt mal die Woche lang installiert und benutzt, weil ich halt auch so ein bisschen mit HTML5 rumspiele. Okay. Vor allem zwei Themen oder zwei Sachen, die mich bei HTML5 interessieren, sind nämlich die Audio- und Video-Tags, die man benutzen kann. Was bedeutet, dass ein Browser ohne Flash Video- und Audioinhalte abspielen kann. Und das ist geil. Also du könntest jetzt mal mit deinem tollen Safari 4 auf blogradiotux.de gehen. Und der letzte Eintrag, Radioschucks et Horaz, da ist, wenn du nicht den Flash-Player benutzt, sondern darunter ist nochmal mit HTML5 Grad eingebunden.
Wir machen den Live-Test.
Ja, machen wir den Live-Test. Da ist nämlich eingebunden mit einem Audio-Tag und Standard-Controls unser File in Ogg. Und theoretisch, na gut, ich weiß nicht,
wo ist das nochmal auf der Website?
Das ist bei der letzten Horaz-Sendung. Muss man die letzte Horaz-Sendung suchen. Also Hauptseite ein bisschen runterscrollen.
Ah,
da.
64.
Und da,
Audio.
Ja, da unter dem Audio. Also hier bei dem siehst du es gerade nicht. Und da unten müsste bei dir jetzt...
Das bei mir sieht aus wie QuickTime.
Genau. In dem Firefox sieht es ein bisschen anders aus. Das nimmt der Standardkontrolle. Und das ist ein Ogg-File. Das ist ein Ogg-Vorbis-File und das ist quasi jetzt eingebaut, dass man sagen kann, hier, Audio-File, das ist da, liegt da und da, spiel mal ab.
Voll geil.
Man kann sich natürlich den Player auch noch selber bauen. Ich habe jetzt da einfach der Einfachteil aber gesagt,
Standard-Player.
Nimm den Player, der zum Betriebssystem dazugehört oder der beim Browser dazu ist, deswegen sieht das bei dir jetzt wie QuickTime aus.
Ja, das ist aber gut, weil dann die Leute, die ihr Betriebssystem nutzen, die kennen das dann von der Optik. Ja? Das ist dann für die nicht fremd, das passt.
Genau. Und das spielt er jetzt einfach so ab. Das Blöde ist bloß, dass die Sachen automatisch vorgeladen werden. Also bei Flash hast du ja normalerweise, du klickst erst auf Play und dann fängt er an vorzuladen. Okay. Und hier lädt er, sobald du auf die Seite gehst, automatisch vor. Das machen sowohl Safari 4 als auch der Firefox 3.5. Das finde ich ein bisschen kritisch, sonst hätte ich jetzt gesagt, hey, wir machen das einfach für jeden unserer Blog-Einträge mal gleich, auch als HTML5, aber wenn ich jetzt auf die Webseite gehe,
der lädt immer noch bei mir,
und der jetzt sofort anfängt, alle HTML5 Inhalte zu laden, schlecht. Wenn da jemand weiß, ob man das ausschalten kann bei den Browsern oder was man da machen kann, ob vielleicht muss man echt einen eigenen Player entwerfen, der das halt nicht gleich abspielt. Oder wenn es dann noch eine andere Möglichkeit gibt, schreibt mal eine E-Mail an info@radiotux.de. Das würde mich extrem interessieren, weil dann würden wir sofort für alle, das ist kein Problem, ja, das kann ein Skript machen. Wir haben alles, wir haben fast alles als Ogg vorliegen und wenn nicht, geht man nochmal durch und kodiert alles in Ogg durch. Dann, ja, dann könnten wir automatisch auch die Leute, die halt kein Flash haben, sondern HTML5-Browser, könnten dann unsere ganzen Sendungen hören. Finde ich extrem spannend und ja, ich finde es halt schade, dass er das so automatisch anfängt zu laden. Selbst YouTube gibt es mittlerweile in der Demo, wo man mit einem HTML5-Browser draufgehen kann und der spielt das, ohne einen Flash zu haben, ein Video ab. Ich habe auf Linux Day, also linux-day.de, mal ein Video eingebunden, was sofort anfängt abzuspielen. Das ist unter anderem, oder der Witz an der Geschichte ist, es ist ein Vortrag von einem Mozilla-Typen vom Linux Day dieses Jahr, wo auch über HTML5 geredet wird. Also, wenn ihr ja mal gucken wollt, was der neue Firefox so alles können wird, ist halt leider ein Franzose, der auf Englisch versucht, was zu erklären. Das ist immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Also, da muss man schon genau hinhören und die Soundqualität war auch nicht die beste. Aber dieses OGV-File, was da rumliegt, also sowohl automatisch eingebunden ist, als auch unter archiv.linux-dde port 8000 dort irgendwo rumliegt. Kann man sich mal runterladen, kann man sich mal angucken. Und da sieht man halt auch, was der mit CSS, der neue Browser, alles machen kann und so. Ja, jedenfalls spannendes Thema. Und ja, wenn ihr da noch Infos habt, also gerade, dass die das automatisch anfangen zu laden, ist halt wirklich schwierig. Das kann ich nicht einbinden so. Dann haben wir noch mehr Traffic auf der Seite als sowieso schon. Das geht nicht. Aber okay. Geile Erweiterung ansonsten.
Aber die Grafik lädt zuerst, oder? Also es ist dann nicht so, dass erst das so nach und nach da irgendwie runterrattert und erst diese Mediendatei vollständig geladen wird, bevor der Rest von der Seite kommt, oder?
Nee, erst wird, weiß ich nicht, wie die Browser das machen, aber die werten das so nach und nach aus und wenn die dann irgendwann auf diesen Inhalt kommen, die müssen ja dann auch erst den Player laden, das dauert ja auch noch einen Teil. Also der lädt schon erst komplett die Seite und alles und dann okay. Den Player und dann lädt er halt auch die Datei und das macht er halt dummerweise automatisch. Das ist halt ein bisschen schlecht. Aber da ich ja zum Beispiel auch ein Typ bin, der eigentlich Flash in seinem Standardbrowser nicht anhat, bin ich für sowas total zu haben. Und ich hätte das echt für alle gleich eingebaut, aber so, naja.
Okay, HTML5
ja.
Und Firefox 3.5.
Genau.
Was ich mit 11 vorher hatte, das ist nämlich jetzt noch ein kleines Update bei 3.0.11.
Ach so.
Ja, das hatte ich da irgendwie
kam hier auch gerade. Guck mal, hier gerade eben da ist es aufgepoppt, der Firefox will sich ja auch gerade eben aktualisieren.
ja, genau, 3.0.11.
Genau, da ist ein Update gekommen, aber es wird auch im Juli spätestens irgendwann mal der neue Firefox rauskommen. Ich habe den jetzt schon installiert und zwar auf dem OpenSUSE gibt es, wenn man die Factory-Sachen von OpenSUSE nimmt, und zwar da den Mozilla-Teil, da ist der drin, da kann man den dann ganz einfach installieren. Ansonsten, es gibt ihn auch auf der Webseite von Mozilla, kann ich mal verlinken. Und dann kann man sich den installieren und der läuft bei mir erstaunlich gut. Also, auch die Sitzungsverwaltung finde ich jetzt nicht schlecht. Der fängt nicht immer an, wollen Sie die letzte Sitzung unbedingt herstellen oder so. Wenn er da irgendwie gecrashed ist, sieht gar nicht schlecht aus. Und ist mir jetzt, ja, zweimal abgestürzt oder so, aber eher wegen HTML5-Sachen, die ich die ich ja ausprobiert habe, wo er dann halt ein bisschen gestreikt hat. Im Chat kommt gerade die Frage, ob wir Ubiquiti für den Firefox kennen. Nee, kenne ich nicht. Was ist denn das Ganze? Sagt mir jetzt nix. Ja, aber ihr könnt den Firefox den neuen mal ausprobieren und wenn ihr dann noch Bugs habt oder so, die natürlich auch fallen und angeben und hoffen wir mal, dass der Browser bald rauskommt. Der besteht, glaube ich, auch den Acid 3-Test wie der neue Safari. Ja, aber da wird auf jeden Fall einiges kommen. Das ist ja auch so mit diesem Google Wave, wir benutzen ja auch total viel HTML5 oder viel von Google wird jetzt die Blasen zum Angriff auf die ganzen Betriebssysteme. Was soll's? Und zu Flash. Nee, sagt mir auch nicht mehr. Das ist eine Art Gnome-Do für den Firefox. Kenne ich leider auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Habt ihr noch irgendwas Interessantes so rausgefunden? Ansonsten rede ich nämlich weiter über IPv6.
Ja, also von mir aus kannst du gleich anknüpfen. Aber Andi?
Nee, bitte, bitte.
Ich war nämlich am Mittwoch auf dem zweiten Teil dieses Workshops. War nicht ganz so spannend wie der erste Teil, aber wir haben uns damit beschäftigt, wie man halt Firewall-Regeln aufsetzt für IPv6. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ist wichtig, wenn ihr da plötzlich mit IPv6 online seid, müsst ihr auch gucken, ihr seid nicht so geschützt durch eure Firewall, wenn dann quasi ein Loch durchbohrt. Das ist wie, wenn ich ein VPN aufmache, dann bin ich halt über das VPN auch erreichbar und meine Firewall lässt es einfach so durch. Da muss man sich mal nachgucken. Und da haben wir auch ein bisschen drüber gelächelt und gerätselt, weil Vista unterstützt ja auch IPv6 und es unterstützt vor allem diesen Toredo-Tunnel. Das kann man sich vielleicht auch mal durchlesen, was das Ding genau macht. Also da kann man, der kann halt dynamisch einen Tunnel aufbauen, wenn man, also Toredo, wenn man ja hinter einem, also in IPv4 ist und eine IPv6-Adresse anwählt, dann kann Windows Vista wohl automatisch einen zu diesem Tunnel, also kann automatisch diesen Tunnel aufbauen und eine IPv6-Adresse anwählen. Und das eröffnet ja total neue Möglichkeiten. Jetzt muss man nur noch, quasi wenn man jetzt sagt, man möchte mal so eine Kiste ein bisschen gehackt haben, müsste man nur noch eine E-Mail verschicken mit jemandem, an der halt eine Adresse, die nur eine IPv6-Adresse zurückliefert, zum Beispiel ipv6.radiotux.de, einen Vista-Client dazu zu bekommen, dass der darauf, also den User darauf, dass er darauf klickt und automatisch würde über Toredo ein Tunnel aufgebaut zu dem Rechner und da wäre IPv6 plötzlich im Netz erreichbar. Das ist total geil. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Theoretisch sollte das auch mit einem XP funktionieren. Da habe ich es mal kurz probiert, da ging es nicht. Also XP mit Service Pack 3 muss dazu gesagt werden. Die sollen wohl dieses Toredo und IPv6 auch schon können. Dann, wenn man das auf seinen eigenen Webserver legt, dann weiß man ja plötzlich die Adresse von diesem Vista oder diesem XP. Und XP hat ja nicht mal eine Firewall für IPv6. Also Vista hat ja die Möglichkeit, mit IPv6 umzugehen, ist da ja groß gefeatured und sowas, hat auch eine Firewall dafür, aber trotzdem ist es schon hart, wenn ich jemanden plötzlich über IPv6 einfach so erreichen kann, nur weil er mal auf einen Link geklickt hat. Total geil. Also, dass da nicht noch schon zigtausend Angriffe passiert sind, wundert mich jetzt echt. Finde ich, muss ich mir mal näher angucken, fand ich aber schon mal hart. Also das ist ja krass. Das wollte ich nur nochmal dazu sagen, passt also, wenn ihr sowas baut, entweder, weiß ich nicht, nehmt eine virtuelle Maschine, wo halt irgendwie nichts drin läuft, wenn ihr das mit IPv6 macht, ansonsten ist es mit IPv6 toll. Ich habe zwar immer noch wenig Feedback, wie wir jetzt erreichbar sind über IPv6, ipv6.radiotux.de. Aber ich sehe in den Statistiken, dass es einige ausprobiert haben. Wäre mal noch interessant zu wissen, ob das gut klappt. Ihr könnt euch dazu einen Tunnel in IPv6 zu über IPv4-Tunnel besorgen. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das geht über zum Beispiel SIX. Es gibt auch noch andere Anbieter wie Tunnel Broker und sowas. Oder dieses Toredo, T-Redo. Warum sage ich immer Toredo? T-Redo. Ja, da kann man sich quasi mit IPv6 verbinden, obwohl man erst IPv4 hat. Ab nächstem Jahr kommt auch die Telekom und wird Anschlüsse anbieten, die IPv6 können, und 1&1 wird wahrscheinlich auch kommen. Also ab nächstem Jahr wird es wirklich spannend, da auch bei diesem Thema. Und ja, lohnt sich jetzt schon mal vielleicht dabei zu sein, sich mal das alles anzugucken, mal Google oder sowas über IPv6 auszuprobieren und halt sich auch damit zu beschäftigen, wie man gerade Firewall-Regeln baut. Also das ist für Admins sicher sehr wertvoll. Nochmal der Hinweis, schießt nicht irgendwie Lücken in euer System, indem ihr jetzt einfach einen IPv6-Tunnel aufbaut. Guckt auch, dass ihr da euch mit den IPv6-Tables, also den Regeln für IPv6, damit beschäftigt und baut eine Firewall auf. Da kann man, wenn man das nicht alles selber bauen will, zum Beispiel die Shore-Wall, die es gibt, die gibt es nicht nur für IPv4, sondern auch für IPv6. Die hilft euch dann beim Bauen von Regeln. Und es gibt sicher auch einige andere Firewall-Typen unter Linux, die halt direkt mit IPv6 umgehen können und da euren Rechner auch sicher machen. Nicht, dass er dann von außen plötzlich über SSH erreichbar ist oder jemand auf euren Drucker-Server zugreifen kann. Und. Also passt auf euer System an der Stelle auf, wenn ihr da irgendwelche Tunnels durchs Internet schießt. Tja, das war's eigentlich zu dem Thema noch. Aber das mit dem Windows Vista und Teredo und ich klicke auf einen Link und er baut automatisch einen IPv6-Tunnel, ohne dass ich irgendwie gefragt werde oder so. Wer das mal ausprobiert, bin ich echt über Erfahrungsberichte dankbar. Das finde ich ja echt cool, wenn es wirklich so geht. Also theoretisch sollte es so tun. Ich habe es jetzt halt noch nicht ausprobiert. Das ist krass. Ja.
Ja, ich habe jetzt gerade doch noch was entdeckt, was vielleicht eine Erwähnung wert ist. Und zwar, dass Windows 7 in Europa in einer E-Version erscheint. Das heißt dann ohne Browser. Und zwar beugen sich diesem laufenden Kartellverfahren, das Opera angezettelt hat. Und in Europa wird eine Version verkauft, die ohne Browser ausgeliefert wird.
Von Windows 7?
Genau.
Ja. Obwohl also, die Kommission da jetzt noch nicht so spannend war. Also die Wettbewerbshüter haben gesagt, naja, gucken wir mal. Verfahren läuft trotzdem weiter, ne?
Ja.
Ja. Außerdem ist es eigentlich nicht die Lösung, die gewünscht war. Nämlich eigentlich war der Wunsch, dass ein Betriebssystem, dass eben das Windows 7 ausgeliefert wird, mit der Auswahlmöglichkeit, dass man halt, wenn man das erste Mal das System startet, einfach gefragt wird, mit welchem Browser möchten Sie denn arbeiten? Und dann wählt man sich einen aus und hat dann so quasi die freie Wahl. Nee, es ist einfach ganz fies gemacht von Microsoft. Sie liefern einfach ein Betriebssystem ganz ohne Browser aus. Also, dann irgendwie ein bisschen, was will man denn heutzutage mit einem Rechner ohne Browser? Das ist diese E-Version. Ich glaube, nebenher gibt es dann immer noch eine normale Version, die mit dem Internet Explorer ausgeliefert wird. Also im Endeffekt ist es wieder eigentlich nur eine Gängelung hier in Europa. Also es sollen klare Regeln geben, also fairer Wettbewerb, und also in typischer Microsoft-Manier wird halt alles probiert, um da irgendwie es eben doch nicht fair zu machen.
Ja, das ist genauso wie mit dieser N-Edition, die sie damals rausgebracht haben, wo der Media Player fehlt. Da war ja dann auch, da hatte die Kommission ja auch gesagt, das wollen wir so nicht haben. Und dann gab es diese N-Edition, die irgendwie kein Mensch verwendet hat, weil sie doch alle mit dem Media Player, mit dem Windows Media Player gebündelte Version wollten. Es gibt zwar die ohne, aber benutzen tut's keiner, und nachher wird das genauso ein Debakel, und das will man natürlich verhindern, und deswegen denke ich mal, das Verfahren wird auch noch weitergehen, und ja, wir gucken mal, was da rauskommt. In der Zwischenzeit können wir uns natürlich erfreuen, dass der Internet Explorer in seinem Marktanteil auch so immer weiter gerade fällt, aber immer noch bei knapp 70% oder 66% oder irgendwo ist, und das ist immer noch zu viel. Also selbst in unseren Statistiken ist er jetzt wieder gestiegen. Er ist knapp bei 7%. Finde ich immer noch hart. Aber könnten noch weniger sein, könnten noch immer mehr alternative Browser auf den Markt. Und ja, ich meine, er ist einfach der unstandardskonformste und gerade mal 21% oder 22% ACE-3-Test schaffende Browser, die neueste Version. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Da sind andere Browser sind irgendwie 2 Jahre voraus. Deswegen muss man da auch mal noch ein bisschen mehr Competition schaffen. Ja.
Competition und Aufklärung. Also das ist auch wichtig. Also sprecht mit den Leuten über den Browser ihrer Wahl.
Installiert ihn einfach was.
Und sagt, nimm den, friss.
Wie was? Den. Also deinstallieren geht, glaube ich, gar nicht beim Windows.
Ja, man konnte ihn deaktivieren. Das hat ihn aber nicht ganz rausgehauen.
Ja, ja, genau.
Geht nicht, nee, geht nicht. Ist so tief im Betriebssystem verwurzelt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch blöd, Microsoft zu sagen, ja, ihr dürft keinen Browser mehr dazu tun, weil bei allen anderen Betriebssystemen ist es auch so. Also wenn ich ein Linux installiere, erwarte ich natürlich auch, dass da ein Browser drauf ist. Mindestens einer, wenn nicht gar mehrere. Wenn ich einen macOS installiere, erwarte ich auch, dass da ein Browser dabei ist und die mir nicht so ein Ding ohne liefern. Also da muss eine Lösung gefunden werden. Vor allem,
das gibt es auch eigentlich dann für die ganzen anderen Programme, die dabei sind, auch. Ja? Also das ist ja nicht nur der Browser. Es gibt ja Musikprogramm, Movie Maker, keine Ahnung, Kalender, E-Mail-Programm, Word, Schreib, WordPad, keine Ahnung, gibt es ja tausende von kleinen, die Uhr, ja, da kannst du sagen, alles raus, die Uhr soll sich jeder selber installieren, ja, und in seinem Design, also irgendwie ist es auch ein bisschen beschissen. Und einer hat im Chat lustigerweise gefragt, wie soll ich denn ohne Browser einen Browser installieren?
Ja, ich hab's mir auch gerade überlegt. Also,
ist auch ziemlich lustig.
Es ist hirnrissig, ja, du, was muss man, also dann...
Kommst du nicht ins Internet?
Das ist, also das ist natürlich...
wieder alle auf Windows.
Ja, wie? Noch nie was von WGET gehört? Das geht doch ganz einfach. Da macht man eine Kommandozeile auf WGET, bla bla bla, zack.
Genau, ist klar. Und da musst du auswendig die Adresse wissen.
Ja, natürlich.
Ja, guck.
Aha. Ist alles, alles kein Problem.
Und wo guckst du danach, wenn du es nicht weißt? Ohne Browser.
Da liegt dann so ein Zettel.
Dabei. Nee, so ein Leuchtgelber, weißt du, der ist so draufgeklebt. Achtung, wollen Sie ins Internet? Machen Sie die Konsole auf, gib ein.
Genau.
Ja. Also jetzt muss ich noch mal ganz kurz den Bogen spannen von Microsoft und ja, mit Probleme beim Deinstallieren und nochmal zum Firefox, obwohl wir das jetzt ja eigentlich schon abgeschlossen hatten. Also es gibt ja dieses Microsoft Framework.
Ja, du meinst dieses .NET.
Ja, genau, .NET, genau. Und das installiert sich ja auch einfach so im Firefox und lässt sich nur per Registry-Eingriffen auch wieder überhaupt deinstallieren. Da habe ich neulich irgendwie, also das Problem kennt man ja so, also ist ja ein bekanntes Problem. Neulich habe ich da dann gelesen, da würde jetzt ein Update rauskommen, dass es möglich wäre, dieses Add-on zu deinstallieren. Aber also bei mir hat sich da nichts getan. Ich kann es nach wie vor nur deaktivieren.
Ja, ja, du konntest es vorher nicht mal deaktivieren, glaube ich, oder?
Doch, das ging. Also das konnte ich schon, also da habe ich, dass ich es gleich gemacht habe. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber deinstallieren geht nach wie vor nicht. Was ich aber auch wirklich eine Sache finde, die mich da jetzt am Firefox stört, dass da einfach ungefragt mir irgendwelche Sachen installiert werden. Und also das finde ich schon den ersten, mir nicht gefällt.
Ja. Es ist ja nicht nur beim Firefox so, also sicher kann auch Microsoft beim Internet Explorer
natürlich was dazu installieren. Also gut, beim Internet Explorer, das ist natürlich, wer sich den holt, ist selber schuld, ja. Also aber der Firefox ist ja an sich ein super Browser, aber das finde ich wirklich schwach, muss ich sagen.
Also das wird jetzt aber diskutiert, dass das rausgenommen wird. Also dass, wenn ein Programm automatisch installiert wird, dass beim nächsten Mal aufpoppen, also wenn du ihn das nächste Mal startest, gesagt wird, oh, hier hat jemand irgendwas installiert, möchtest du das auch haben? Also das wird jetzt diskutiert und wird bestimmt in den nächsten Browser eingebaut werden. Okay. Weil das Verhalten da nicht so ganz taco war von Microsoft.
Ja, und wenn ich dann auch mal ja sage zu so einem Programm und mir das dann nach einer gewissen Zeit anders überlege, dann möchte ich es auch einfach ohne Registry arbeiten wieder deinstallieren können. Also, aber vermutlich mal, das Problem ist ja bekannt. Hoffentlich ist es schon im 3.5er so umgesetzt.
Ja, weiß ich nicht.
Oder 3-6 dann vielleicht.
Oder 4-0.
Oder 5-0.
Ich habe jetzt noch mal ganz kurz den Link verfolgt, den uns ich im Chat geschrieben hat.
Dieses Ubiqui.
Genau. Ich würde jetzt mal sagen Ubiquity.
Ubiquity.
Hört sich cool an, aber man weiß es ja nicht.
Ubiquity. Klingt ein bisschen französisch.
Und zwar, ich kann es mal versuchen, jetzt auf die Schnelle zu schildern. Es ist quasi so ein Add-on für Firefox, was so ein bisschen die Zukunft oder die zukünftigen Firefox-Versionen darstellen kann oder will. Und zwar versuchen die damit so ein bisschen mehr ein Mashup zu machen, dass sich jeder Internet-User oder sein eigenes Internet zusammenstellen kann nach dem Baukastenprinzip. Und dafür gibt es verschiedene kleine Programme integriert quasi in den Browser, dass du Maps nicht mehr über Google abrufst, sondern quasi direkt vom Browser, dass du irgendwelche Reisegeschichten gleich angezeigt bekommst und das so ein bisschen vermischt wird mit Online-Surfen und speziellen Programmen oder Plugins, die quasi schon Informationen sortiert oder schon beantwortet an dich weitergeben. Sieht sehr interessant aus, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch gleich mal Lust gehabt, mir das zu installieren. Und war eigentlich ein ganz guter Tipp, würde ich mal sagen.
Ja, müssen wir im Auge behalten. Werden wir auch mal angucken.
Also echt cool. Cooles Teil.
Ja, dann Musik.
Ja.
Nochmal Musik für unsere Hörer.
Genau. Da draußen. Halo Effekt mit Running to You.
Bleeding for the sake of time. Herzlich willkommen zu den Fedora Weekly News Ausgabe 179. Mein Name ist Henrik Heigl. Ankündigungen, Announcements. Fedora 11, Leonidas. Fedora 11 mit Codenamen Leonidas kam am 9. Juni raus. Wahlen. Die Wahlen zu diversen Ämtern innerhalb des Fedora Projects haben begonnen. Näheres dazu im Wiki. Fedora Board. John Poelestra hat einen Sitz im Fedora Board für die nächsten zwei Releases. Paul Freels hat ihn mit einigen netten Worten über die Mailingliste empfangen. Veranstaltungen, Events. Die FATCON findet vom 26. bis 28. Juni in Berlin, wie bereits erwähnt, statt. Es haben sich bereits über 130 Leute angemeldet und das Vortragsprogramm sowie Hackfest und Barcamp-Themen stehen zum großen Teil schon im Wiki. Es wird dieses Jahr sehr interessant werden. Qualitätssicherung, Quality Assurance. Release Candidates. André Robertino hat gerade einige Delta ISO Images fertiggestellt, um die Unterschiede zwischen verschiedenen Release-Ständen wie von RC2 zu RC3 nachvollziehen zu können. Brandon Ashton veröffentlichte das erste nun wöchentlich erscheinende Bugzilla Reporting. Adam Williamson hat einige Überarbeitungen an den Wiki-Seiten zum Thema, wie man Fehler meldet, gemacht. Übersetzungen, Translations. John J. McDonough hat einige Anregungen zu den Fedora 11 Release Notes und diese auch gleich unter docs.fedoraproject.org veröffentlicht. So können die Übersetzungen weitergehen. Design Team. Das Design Team schaut auf Anregung vom Board auf die kommenden Themen zu Fedora 12. Gerade in Bezug auf Umsetzbarkeit einiger Namensvorschläge sei dies wichtig. Jamie Iris fragte das Design-Team nach der Meinung zu mehreren Grafiken für die FATCON Lateinamerika in Porto Alegre. Zurzeit werden die Grafiken und Postervorschläge geprüft. Virtualisierung. Neues Release von libgestfs 1.0.41, eine Library zum Zugriff und Modifizieren des Filesystems von virtuellen Maschinen, ist draußen. Richard Jones berichtete über neue Features von Virtinspector. Die Fedora Weekly News sind wie immer unter fedoraproject.org zum ausführlichen Nachlesen vorhanden. Das war es auch schon wieder für diese Woche mit den Fedora Weekly News. Auf Wiederhören.
So, und diesmal spreche ich hier einfach drüber, weil auch da ist irgendwie jetzt noch 50 Sekunden Stille, warum auch immer. Henrik das gemacht hat, dann muss ich da tatsächlich nochmal mit ihm reden. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Das waren die Fedora Weekly News und die habe ich jetzt gleich gespielt, weil ich noch kurz über Fedora 11 reden wollte. Davor war Halo-Effekt mit Running to You. Ja, Fedora 11 ist rausgekommen. Ich wollte es eigentlich noch für diese Sendung mal ausprobieren, aber wie es halt so oft passiert, man kommt irgendwie zu nichts. Die ISO habe ich zwar schon runtergeladen. Es gibt eine Spezial, wo man mit KDE drauf und eine mit GNOME drauf. Ich habe die KDE mal runtergeladen, aber ich habe es echt noch nicht geschafft. Das ist eine Live-CD, von der Live-CD kann man gleich installieren. Und das Interessanteste finde ich dieses Kernel-Based Mode-Switching für Intel-Chipsätze, weil ich habe ja eine Intel-basierte Grafikkarte bei mir drauf und mit dem 2629er Kernel und dem X-Server 1.6 soll es einfach sein, dass man schneller umschalten kann zwischen Kommandozeile und X-Server und sowas. Das soll fast nahtlos gehen und auch beim Hochbooten aus dem Suspend und sowas, das soll alles viel flüssiger, viel genialer aussehen. Und eigentlich wollte ich das mal testen, aber es hat irgendwie noch nicht so funktioniert. Also zurzeit die aktuellste Distribution mit den besten Features, Fedora 11, kann man sich mal angucken. Die sind ja da so immer so ein bisschen der Vorreiter, bauen schon mal alles ein und wenn es kaputt geht, können die anders finden. Nein, böse Zungen hier. Aber sehr interessante Sache, also gerade dieses Kernel-Based Mode Switching muss ich mir mal unbedingt angucken, wie das so passiert. Haben auch einen neuen Grafiktreiber für Nvidia-Hardware drin und ja, sehr viele neue Sachen. Ich bin echt gespannt, wie das so aussieht. Die wollen auch schneller booten als vorher und ja, gucken wir mal. X4 haben sie auch drin, wie die anderen ja jetzt auch und steht als 32-Bit und 64-bittige Version zur Verfügung. Ich guck's mir fürs nächste Mal unbedingt noch an. Nun gut, ja, dann was mir ich habe ja immer noch OpenSUSE neben Arch Linux drauf. Arch Linux hat mir letztens ein paar Probleme gemacht, unter anderem ich habe meine Digitalkamera angeschlossen und dann hat er irgendwelche obskuren UDEF-Regeln zusammengebaut und die jedes Mal mitgeladen. Ich habe gedacht, was macht der da, um Gottes Willen? Das habe ich jetzt erstmal gelöscht, weil ich mich echt irritiert war. Das war die größte UDEF-Regeldatei, die ich seit langem gesehen habe und er hat da irgendwie jedes Mal beim Booten 3 Sekunden gebraucht, ehe er die ganzen UDEF-Sachen zusammengeladen hat. Vorher war in der Zeit das ganze Arch Linux gebootet und fand ich jedenfalls extrem komisch. Aber zurück zu OpenSUSE. OpenSUSE, ich habe einen Befehl eingetippt und er hat gesagt, hey Junge, das Programm habe ich nicht drauf, aber guck mal, mit dem Befehl kannst du es installieren. Das fand ich genial. Ich habe einen Befehl eingetippt, dieses Programm hatte ich einfach nicht drauf und er hat vorgeschlagen, hey, du findest es in dem Repository, kannst es dir installieren. Da war ich baff. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Dass er mir das einfach so vorgeschlagen hat. Ich ging davon aus, ich habe das drauf, aber er hat nicht gesagt, comment not found, sondern er hat gesagt, hey, da installiert es. Da war ich echt perplex. Also ist das schon lange so der Fall oder ist das irgendwas Neues? Fand ich cool irgendwie. Naja, so viel
Ubuntu zu meinem... macht es wohl auch ganz lang, steht hier gerade.
Ja, echt?
Ja? Im Chat hat es
jemand. Ah ja, okay. Fand ich, okay. Ja, gut, ich benutze kein Ubuntu, aber das fand ich irgendwie cool. Weiß nicht, vielleicht macht Fedora das auch. Und mir ist es einfach bisher noch nie aufgefallen, dass es sowas tatsächlich gibt, dass man einfach einen Befehl eintippt und sagt, habe ich nicht, installiere den mal. Aber das ist schon cool. Also sozusagen mein Highlight mit OpenSUSE diese Woche. Machen wir noch ganz kurz das letzte Lied, kommen dann wieder zurück und verabschieden uns, oder?
Ja.
White Light Rio mit Out of Sight. Deadline Rio mit Out of Sight vielleicht. Ja, da fehlt immer der letzte Buchstabe, ich weiß auch nicht. Blöde Windows-Applikation, sage ich nur dazu. Ich muss das endlich mal hinkriegen, dass die hier auch mal Linux drauf tun. Aber naja, egal. Wenigstens der Rest läuft auf Linux, so im Hintergrund. Alle Server, alles und so weiter und so fort. Freie Musik, einfach so aus dem Internet runterladbar, alles zu finden unter blogradiotux.de. Und wir nähern uns dem Ende dieser Sendung. Wir machen ja schon wieder ein ganzes Stückchen. Ich habe noch eine Nachricht, und zwar in Esslingen findet ab nächste Woche das Filmfest Übermacht statt. Und zwar wird das von den Gesellschaftern, also die Gesellschafter.de, mitveranstaltet. Da kommen einige Filme, unter anderem, also an, es fängt halt nächste Woche an, und der interessanteste Film, der kommt, oder für mich zumindest jetzt erstmal, der nennt sich Monsanto mit Gift und Genen. Das ist also über den Lebensmittelhersteller, oder nicht Lebensmittelhersteller, sondern über den Saatguthersteller Monsanto. Das ist eine US-amerikanische Firma, die ziemlich viele böse Sachen macht, und wenn man sich den anguckt, denkt man echt, das kann nicht wahr sein. Wird unter anderem von Greenpeace präsentiert und von noch einigen anderen, Brot für die Welt, Attac und so weiter, Netzwerken. Der läuft am, ich glaube, 30. war das, ich habe es mir doch gerade hier aufgeschrieben, 30. Juni in Esslingen im kommunalen Kino. Ist definitiv eine Empfehlung wert. Muss man sich mal angucken, was dieser Konzern da so fabriziert, was der mit seinen genmanipulierten Mais und sonstigen Sorten, da hatten wir ja letztens das Thema in Europa auch, beziehungsweise in Deutschland auch, wo dann dieser Genmais Mohn 800 sonst was verboten wurde, und warum das eine sehr gute Idee war. Auch wenn man gegen Gentechnik jetzt nicht unbedingt negativ eingestellt ist, aber warum das eine gute Idee war, diese Sorte gerade zu verbieten, weil sie eben von Monsanto kommt, kann man mal in dem Film rausfinden. Den gibt's auch online, den kann man sich auch garantiert irgendwo runterladen, wenn man mal sucht, Monsanto mit Gift und Genen, am 30. Juni in Esslingen. Das gibt's auch in anderen Städten, also auch in anderen Städten wird dieses Filmfestival gezeigt, zurzeit unter anderem in Aalen, Erlangen, in Konstanz, in Lich, in Lübeck, Moers, Rottenburg, Weimar, Zell am Main. Da ist auf der Webseite diegesellschafter.de Übermacht eine Liste aufgeführt, wo sie schon überall waren, wo sie überall noch hinkommen und wann in welcher Woche was passiert. Es sind 13 Dokumentarfilme, die da zur Verfügung stehen. Also noch einige andere, die ich jetzt nicht unbedingt gefeatured habe, die kann man sich dann mal angucken. Also geht gerade um gesellschaftspolitische Themen. Und wie gesagt, ab nächste Woche, ab 16. fängt das in Esslingen an, was ja hier in der Gegend ist. Von daher mal da einfach drauf gucken. Oder wenn ihr halt in anderen Städten seid und auch mal gucken wollt, was bei diesen Filmen dabei ist, ob da nicht auch irgendwas ist, was euch interessiert, und ob nicht eure Stadt dabei ist, geht doch mal bei diegesellschafter.de vorbei. Ja, das war noch meine aktuelle Sache, die ich noch loswerden wollte. Ich bin soweit mit meinen Themen durch. Sani, habt noch was?
Ich heute nicht.
Oh, ich habe nicht mal, ich habe eure Mikros nicht hochgezogen.
Jetzt höre ich mich. Also, aber ich habe eigentlich gar nichts zu sagen.
Du hast gar nichts zu sagen. Na, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Oder?
Jo.
Das war Radiotux et Horaz, Ausgabe 65. Wenn nichts dazwischen kommt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe mal, wir finden uns hier alle wieder ein. Donnerstag dann zur regulären Sendezeit 18 bis, ich sage immer so 19.30 Uhr. Meistens brauchen wir ein bisschen länger. Wieder mit Jens.
Ich denke schon, ja.
Ja, der ist gerade fleißig beim Tux Racer spielen oder bei irgendwas anderem. Ja, ja.
Das ja, mit. Aber dafür auch mit mir und.
Mit dir und mit mir. Mein Name ist Ingo und wir hören uns nächste Woche wieder. Jetzt kommen noch die OpenSUSE Wichtigen News und der Ubuntu Wochenrückblick. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Ciao.
Ciao. We'll be right back.
Open SUSE Weekly News mit Sascha Manns. Herzlich willkommen zur Ausgabe 75. Heute präsentiere ich Ihnen wieder die Highlights dieser Ausgabe. Ankündigung: Ben Kevin schrieb in seinem Blog über das KDE Release 4.2.4. Nähere Informationen über Neuerungen sind auf der KDE-Seite zu finden. Planet SUSE: Klaas Freitag berichtet über die zweitägige Hermes Hack Session. Hermes ist ein Ruby on Rails geschriebenes Benachrichtigungsservice, zum Beispiel für Nachrichten aus dem Open User Build Service. Mittel- bis langfristig wird geplant, diesen Service weiter auszubauen. Joe Brockmeier schrieb, dass mit der Idee gespielt wird, wöchentliche Podcasts in indischer Sprache und später vielleicht in anderen Sprachen zu veröffentlichen. Der Kernelentwickler Greg Kroah-Hartmann unterstützt ebenfalls das Projekt LDP, also Linux Driver Project. Da seit dem Bestehen bis jetzt viele gute Ergebnisse erzielt wurden, plant Greg, das Projekt weiter zu betreuen. Miguel de Icaza schreibt über die Cross-Plattform-Programmier-IDE Mono Develop. Damit kann man Applikationen erstellen, die unter Linux und Windows lauffähig sind. Sebastian Schöbinger, ein österreichischer Teamkollege, betreut die Trips und Tricks Session der Weekly News. Er bittet um weitere Blogs und Posts, die er mit einbinden kann. Ein für mich interessanter Artikel kam von Martin Wiedner, der über coole Features von Automac berichtet. Tipps und Tricks: Kohai Yoshida berichtet in seinem Blog über die Mehrbereichs-Copy-and-Paste-Funktion des OpenOffice-Calc-Programms. Unixman.com schreibt eine How-To zum Installieren eines LAMP-Servers, also Linux, Apache, MySQL und PHP. Status-Updates: Michael Löffler hatte die Mitschrift des letzten Open-User-Board-Meetings veröffentlicht. Adrian Schröter schrieb über die OSC 0.118 Beta 1. Auch hier wurden einige Funktionen verändert. Die Repositories KDE, KDE 4 Unstable Desktop und KDE, KDE 4 Factory Desktop wurden disabled, da momentan in größerem Umfang daran gearbeitet wird. Neue Software: Auszugsweise wurde die folgende Software erneuert: Banshee 1.5.0, Scrooge 0.2.9, Bleachbit 0.5.0, Caffeine 0.8.8, OpenOffice.org 3.1 Final und Opera 10 Beta 1. OpenSUSE Forums: Eine interessante Diskussion wurde unter dem Titel "Warum geben Neuankömmlinge in Linux auf?" gestartet. Ein weiterer Artikel beschäftigte sich rund um die Erfahrungen der einzelnen Brenn- und Ripping-Programme. Zuletzt wurde auf den ersten Geburtstag des OpenSUSE Forums hingewiesen. Upcoming Events: Am 13. Juni 2009 findet das Southeast Linux Fest statt. Ab dem 24. Juni 2009 findet der Linux-Tag in Berlin statt. On the Web: Thorsten Lemhuis spricht über einige Neuerungen im Kernel 2.6.30. Ladislav Bodnar schreibt über die Erfahrungen mit der Factory-Version. Das waren die OpenSUSE Weekly News, die wie immer unter de.opensuse.org nachzulesen sind. Buschtrommeln. Ubuntu Nachrichten. Freedom for all!
Grüezi miteinander, hier ist der Ubuntu-Wochenrückblick der Kalenderwoche 23. Man kann ihn nachlesen auf ikea.ubuntuusers.de. In den Top-Nachrichten diesmal ein Bericht zu Canonical, der Firma hinter Ubuntu, die eine Kooperation mit der Firma SanDisk eingegangen ist. Letztere produziert die SSDs, welche häufig in Net- und Notebooks zur Verwendung kommen und in Sachen Energieverwaltung, Geschwindigkeit und Lautstärke sowie eine geringere Wärmeentwicklung und Lüftungsbedarf verantwortlich sind. Ubuntu für Netbooks setzt auf Moblin. Moblin ist eine Entwicklung von Intel, die es seit 2007 gibt. Und dazu möchte Canonical Moblin in der Version 2 zur Verbesserung der Netbook-Unterstützung übernehmen. Und noch einmal, Intel, Canonical und Intel haben offenbar vereinbart, dass der Classmate PC, ein Netbook speziell für Schüler, künftig mit einer angepassten Version von Ubuntu Netbook Remix ausgestattet werden soll. Weiter gibt es einen Bericht zum Bungee, das ist der Medienplayer, der in der nächstfolgenden Ubuntu-Version zur Verwendung kommt. In diesem Bericht gibt es ein paar Details zum Player in der Version 1.5.0. Und wir kommen nochmals zurück zu Intel. Die Probleme mit den Intel-Treibern sind gemäß Bryce Harrington endgültig vom Tisch. Sie wurden mit der Version 2.7.99.1 der entsprechenden Treiberversionen gelöst. Ebenfalls in diesem Wochenrückblick zu lesen ist ein Bericht über Google Chrome für Linux und Mac OS X. Interessierte möchten hier weitere Informationen holen. Dazu gibt es kurze Berichte zu KDE 4.2.4 und Amorak 2.1. Beide sind in einer neuen Version erschienen. Zudem ein Ausblick auf KDE 4 in der Netbook-Fassung. X11 wird 25 Jahre alt. Dazu gibt es ein paar Fakten von der Quelle Heise Open. Und i16 1.0 wurde veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um ein Fenstermanager in der Version 1.0. 10 Jahre wurde daran entwickelt. Desmond Tutu, der den Begriff Ubuntu geprägt hat und auch zur Distribution Ubuntu ein paar Worte unlängst verloren hat, wird am 12. Juni an der Universität Wien mit dem Ehrendoktor gewürdigt. Ja, und damit sind wir bereits wieder bei den Treffen und Veranstaltungen. Am 12. Juni in Bremen eine Jounty Release Party. Ebenfalls an diesem Freitag das Anwendertreffen in Nürnberg und das 34. Anwendertreffen in München. Und nochmals Freitag, den 12.06. das Lugo-Treffen in Wisp und am Samstag, den 13. Juni, ein Anwendertreffen in Mannheim. Am darauffolgenden Mittwoch, nämlich den 17. Juni, das Anwendertreffen Karlsruhe. Am 18.06., das ist ein Donnerstag, das Anwendertreffen Aachen, Bühl, Baden-Baden. Und in Nürnberg am 19. Juni, das ist ein Freitag, Treffen der Anwender Nürnberg zum Grillen. Und schließlich ebenfalls am Freitag, den 19. Juni 2009, das Anwendertreffen in Stuttgart. Das ist es schon wieder gewesen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in der kommenden Woche. Ciao zusammen.
Die Buschtrommel ist eine Zusammenfassung des Wochenrückblick von Ubuntu Users und Herr Fritsch.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee, die Linux.